Man erzählt von Victoria, der Königin von England, dass sie während ihres Aufenthalts in ihrer Sommerresidenz gern in einfacher Kleidung durch den Wald wanderte und sich freute, wenn sie von den Menschen nicht erkannt wurde. Vor einigen Jahren geriet sie dann während eines Spaziergangs in ein heftiges Unwetter, und als sie eine alte Hütte sah, rannte sie dorthin, um sich unterzustellen. Und in dieser Hütte lebte eine alte Bäuerin. Sie war allein in diesem Haus und verließ ihr Haus eigentlich nur, um nach ihrer Ziege zu sehen und um ihren kleinen Garten zu pflegen. Die Königin grüßte sie und fragte, ob sie ihr einen Regenschirm leihen könnte. Sie werde auch dafür sorgen, dass er schnell wieder zurückkomme. Die alte Frau hatte die Königin noch nie gesehen und sie hatte also keine Ahnung, wer da bei ihr Unterschlupf gesucht hatte. Nun antwortet sie ziemlich mürrisch: Ich habe zwei Schirme. Der eine ist sehr gut, fast neu, ich habe ihn kaum gebraucht. Der andere ist alt, er ist nichts mehr wert. Den können Sie nehmen. Den neuen verleihe ich keinen. Wer weiß denn, ob ich ihn jemals zurückbekomme? Mit diesen Worten gab sie der Königin den abgetragenen alten Schirm, dessen Stangen nach allen Seiten heraussprießen. Die Königin dachte, bei diesem Wetter sei ein schlechter Schirm immer noch besser als gar keiner, und nahm ihn höflich an. Sie dankte der Frau und ging mit einem Lächeln auf den Lippen hinaus. Doch wie groß war der Schrecken der armen alten Frau, als am nächsten Tag ein königlicher Diener kam, eintrat und im Namen der Königin Victoria ihr diesen Schirm zurückbrachte. Sie lasse danken, sagte er, und versichern, dass er ihrer Majestät gute Dienste geleistet habe, sagte der Überbringer. Und wie traurig war die Frau nun, dass sie der Königin nicht das Allerbeste, das sie besaß, angeboten hatte. Und immer wieder klagte sie: Wenn ich es nur gewusst hätte. Oh, wenn ich es nur gewusst hätte. Ja, wenn ich es nur gewusst hätte. Wie viele Menschen werden wohl denken, wenn sie vor dem lebendigen Gott stehen, wenn ich es nur gewusst hätte. Wenn ich es nur gewusst hätte, dass die ganzen Weihnachten mit meinem Leben viel, viel mehr zu tun haben, als ich je dachte. Wenn ich nur gewusst hätte, dass dieses Kind, das wir an Weihnachten feiern, wirklich eine so wichtige Bedeutung für die Welt hat. Wenn ich das nur gewusst hätte. Unsere Zeit, die Weihnachten anscheinend so ernst nimmt, mit einem solchen Aufwand und Betrieb feiert, läuft doch mehrheitlich achtlos an der Krippe vorbei. Man singt Lieder wie Freu dich Welt, was wir ja auch gesungen haben. Dein König naht, mach deine Tore weit. Aber wer glaubt denn wirklich, dass hier ein echter, ja, der König aller Könige gefeiert wird? Ja, mögen dann viele sagen, hätte ich gewusst, dass er wirklich der wahre König ist. Oder das bekannte Lied, O du fröhliche, O du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit, Welt ging verloren, Christ ist geboren, Freue, freue dich, o Christenheit. Inbrünstig wird dieses Lied in der Weihnachtszeit gesungen und ohne das O du Fröhliche keine Weihnachten. Aber wer glaubt denn noch, dass die Welt verloren ging und dass die Welt wirklich verloren ist? Wer glaubt denn noch, dass Jesus gerade deshalb in diese Welt kam, weil die Welt verloren ist? Hätte ich gewusst, dass das, was ich gesungen habe, wirklich stimmt. mögen dann viele sagen. Es ist nicht zu fassen, wie man ein Fest feiert und den, welchen man feiert und besingt, nicht beachtet. Im Grunde schieben wir das Kind in der Krippe zur Seite. Man müsste vielleicht sogar sagen, Jesus wird an Weihnachten weggefeiert. Er wird einfach verharmlost. Er wird missbraucht zur Unterhaltung in unserer Kultur. Weihnachten wird zum Anlass der schönen Gefühle. Eine Schlagzeile gestern im Tagesanzeiger lautete, für die Girls war Weihnachten. Für die Girls war Weihnachten am Freitagabend, als die Backstreet Boys im Hallenstadion ihr Konzert feierten. Es war für sie Weihnachten, weil es so unsagbar schön war. Ihre Gefühle erlebten Höhenflüge. Und das ist für sie Weihnachten. Ich kann es ihnen nicht verübeln, weil sie ja nichts anderes mitbekommen haben. Ihnen nichts anderes vermittelt wurde von unserer Gesellschaft. Schöne Gefühle gleich Weihnachten. Und seit einigen Tagen beherrscht die Wetterforscher eine Frage über, oder sie werden mindestens mit einer Frage ständig bestürmt. Kennt ihr sie? Schneit es an Weihnachten? Wird es Schnee geben? Seit über einer Woche müssen die Wetterauskunftsstellen immer darüber Hypothesen aufstellen, ob es wohl schneien wird am Weihnachtstag. Offenbar ist das sehr wichtig für die Gefühle, für Weihnachten, damit wirklich Weihnachten aufkommt und diese Atmosphäre vorhanden ist, die wir brauchen, dass Weihnachten ist. Weihnachten hat im Denken unserer Mitmenschen viel mehr mit Gefühlen zu tun, als mit der Tatsache der Geburt des Retters der Welt. Die Gefühle, als Jesus geboren wurde, denke ich, waren nicht so wohlig, wie wir sie suchen in unserer Weihnachtszeit. Die Geburt Jesu steht im Gegensatz zum Leben, zu unserem Leben und im Gegensatz zu unseren Werten. Jesus, der König ist, kommt in Bethlehem zur Welt, in einer Futterkrippe wird er gelegt, weil sonst kein Platz da ist. Ein König in einer Futterkrippe, wo sonst Esel daraus ihr Essen bekommen. Nicht, wie man das von einem König erwartet. Er wird nicht in Jerusalem geboren, im Palast, weg vom pulsierenden Leben eines Königspalastes kommt der Sohn Gottes in diese Welt, in Bethlehem, einer kleinen Stadt. Und eigentlich macht Gott dadurch ein Grundprinzip deutlich, das uns durch die ganze Bibel hindurch, vom Alten Testament bis ins Neue hinein begleitet. Dieses Grundprinzip heißt, denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Interessant. Weihnachten führt uns bildlich das vor Augen, denn es ist kein Ansehen der Person von Gott. Mit anderen Worten, bei Gott zählen andere Werte als die, die in unserer Gesellschaft hochgehalten werden. Weder Kleidung, Ansehen, gesellschaftliche Stellung, finanzielle Verhältnisse. Diese Werte, die für uns eine Person bedeutend und wertvoll erscheinen lassen, gelten bei Gott nicht. Bei Gott gilt das weltliche Prinzip, Kleider machen Leute nicht. Da mögen wir drauf reinfallen. Aber Gott nicht. Gott hat ein ganz anderes, ganz andere Perspektive. Er sieht uns Menschen anders. An seinem Sohn hat er ein Beispiel gegeben, wie ernst ihm dieser Grundsatz ist. Kein Ansehen der Person. Er hätte nämlich seinen Sohn in Pomp und Glanz in diese Welt kommen lassen können. Er hätte tatsächlich das so führen können, dass sein Sohn im Palast in Jerusalem zur Welt kommt. Er hätte es veranlassen können, dass ihm alle Insignien der Herrlichkeit und der Macht mitgegeben werden in seine Geburtsstätte. Aber Gott wollte das nicht. Sondern er sandte seinen Sohn in Armut in diese Welt. Und eine Armut, wenn man sich die vor Augen hält, uns eigentlich schmerzt in dieser Wohlstandsgesellschaft. In Jesaja lesen wir das ganz eindrücklich im Jesaja 53. Er schoss auf von ihm wie ein Reis, also etwas Schwaches, und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Nichts Eindrückliches, nichts, was eine Person ansehnlich und bedeutend macht. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Man hat sich von ihm abgewandt. Man wollte ihn gar nicht ansehen. Da war nichts, das uns angezogen hätte. Keine Ansehnlichkeit. Keine Ansehnlichkeit. Und die Folge war dann auch, dass man ihn ablehnte. Und im Johannesevangelium, wir lesen müssen, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie verurteilten und verspotteten ihn. Ja, sie bezichtigten ihn der Gotteslästerung und bestraften ihn mit dem Tod am Kreuz. Und sogar seine Mutter und die Geschwister von Jesus nahmen Anstoß an ihm. So als Jesus in ein Haus ging und das Volk zusammenströmte, und er nicht einmal zum Essen kam und das seine Angehörigen hörten, so wollten sie sich aufmachen und ihn festhalten. Warum? Sie sagten, er ist von Sinnen. Seine eigene Familie. Er dreht durch. Wir müssen ihn holen. Wir müssen ihn ruhig stellen. Und als dann sie zu Jesus kamen, die Mutter und Brüder und seine Schwester, und Jesus riefen und jemand schickten und der sagte, Jesus, komm, deine Mutter und deine Schwester und deine Brüder sind da. Da sagt Jesus, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah sich ringsum auf die, die im Kreis vor ihm saßen. Er guckte sie an und sprach, siehe, das ist meine Mutter. Und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ein hartes Wort gegenüber der Familie, aber ein klares Wort. Man kann an Jesus Anstoß nehmen oder man kann ihn achten und ihn ehren. An Jesus scheiden sich die Menschen bis ins 20. Jahrhundert. Ja, an Weihnachten sind wir tolerant und ist die Gesellschaft tolerant. Man ist bereit, sich fromme Lieder anzuhören, ganz religiöse Texte zu singen. Man findet sogar das richtig und schön und vermisst es, wenn man es nicht tut. Doch darf dieses Kind in der Krippe ja nicht wachsen. Ja nicht. Es soll ein Kind bleiben. Es soll ja seinen Mund nicht öffnen. Denn wenn dieses Kind den Anspruch erheben will, dass es zur Rettung für uns Menschen gekommen ist, wenn es sagen will, dass wir verloren sind und der Hölle entgegengehen, das wollen wir nicht hören. Und wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Oder wenn er sagt, jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Dann ist es fertig mit der Toleranz. Dann sind das plötzlich Menschen, die diese Worte in den Mund Jesus gelegt haben, die gar nicht richtig aufgeschrieben wurden. Dann sind es die extremen Gläubigen, die alles so wortwörtlich nehmen wollen aus der Bibel. Dann haben wir nicht verstanden, dass das nur alles symbolisch ist, das mit Jesus, und dass das auch einen anderen Namen haben könnte, dass es auch ein anderer Gott sein könnte, dass auch anstelle von Jesus Buddha stehen könnte oder Hare Krishna. Dann ist die Toleranz vorbei. Dann wollen wir dieses Kind nicht mehr in der Krippe. Oder wir wollen es in der Krippe behalten. Aber ja nicht, dass das Kind uns sagt, wer es wirklich ist. Doch befürchte ich, dass die Menschen einmal erschrocken dastehen werden und sagen, hätte ich es nur gewusst oder hätte ich doch es nur ernst genommen, was ich von der Bibel und aus der Bibel hörte. Jesus möchte gerne eingeladen werden. Im Johannes-Evangelium lesen wir, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, wie viele ihn einluden, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Die hat er in eine andere Stellung hineingenommen. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes hervorgegangen sind. Denn aus eigener Kraft wird niemand zu Gott kommen, sondern von Gott geboren sind. Wenn du Jesus noch nicht eingeladen hast und Weihnachten für dich einfach ein Wiegenfest ist, ein Fest der schönen Gefühle, ich habe übrigens nichts gegen schöne Gefühle, aber wenn das einzige ist an Weihnachten, dann haben wir nicht verstanden, was Weihnachten meint. Dann möchte ich fragen, willst du Jesus nicht einladen heute? Heute Morgen? Niemand ist zu arm oder zu reich. Gott sieht nicht auf deine gesellschaftlichen Attribute. Ob du Nobelpreisträger oder Handlanger bist, das interessiert ihn eigentlich überhaupt nicht. Du bist ihm als Person wichtig, egal in welcher Stellung du bist. Er liebt dich, weil du sein Geschöpf bist, bist du ihm kostbar. Er möchte zu dir kommen, dass in dir neues Leben entsteht, das nur er dir schenken kann. Nur er. Er will zu dir kommen, weil nur er dich vor der Hölle retten kann. Er ist und bleibt der Retter. Der einzige Retter der Welt, ob wir das für wahr halten wollen oder nicht, es ist so. Und es wird früher oder später der ganzen Welt offenbar sein, dass das Kind, das in Bethlehem zur Welt kam, dass er der König aller Könige und Herr aller Herren ist. Und dass er für deine Sünde am Kreuz und für meine Sünde am Kreuz gestorben ist. Dass er der ist, der Friede schenkt, dass auch Simon Dijkstra im Vertrauen auf ihn sterben konnte. Die Armut Jesu, in der er in die Welt kam und auch in dieser Welt lebte, ist eine Herausforderung an uns Christen. Nicht insofern, dass wir alle arm werden müssen, aber es ist eine Herausforderung, unsere Werte zu überdenken. Was heißt es denn konkret für uns Christen, in der Gemeinde miteinander zu leben, das bei Gott kein Ansehen der Person ist? Ich möchte dies am Beispiel einer der ersten Gemeinden tun, wo Jakobus in seinem Brief schreibt, liebe Brüder, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Haltet das frei. Lebt selber nach diesem Prinzip, dass Gott, wo Gott danach handelt, dass vor ihm kein Ansehen der Person ist. Haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn, der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Und jetzt wird er ganz praktisch. Jetzt greift er ein Problem auf in dieser Gemeinde, das uns eigentlich erschüttern muss. Er sagt, denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung Und ihr seht auf den, der herrlich gekleidet ist, und sprecht zu ihm, setze du dich hierher auf den guten Platz. Und sprecht zu dem Armen, stell dich dorthin. Oder setz dich unter meine Füße. Ist's recht, fragt Jakobus, dass ihr solche Unterschiede bei euch macht und urteilt mit bösen Gedanken? Wie sieht es dann bei uns aus? Wie beschreiben wir die Bedeutung eines Christen? Bewerten wir einander gemäß der Stellung in der Welt, in der Gesellschaft oder gemäß der Stellung in Christus? Versuchen wir nicht oft, unsere persönlichen Wert zu steigern, indem wir uns besonders an angesehene Menschen, um angesehene Menschen scharen? Wenn ich den und den und den kenne, dann bin ich etwas mehr wert, als wenn ich sie nicht kenne. Und im christlichen Bereich sieht dann das so aus, dass man dann aufzählt, welche bedeutenden Gottesmänner man persönlich kennt. Je mehr ich persönlich kenne, je höher ist mein Wert im christlichen Rahmen. Übrigens, solche Persönlichkeiten leiden oft darunter, weil sie mit Christen gerne zusammen sein möchten, als Menschen, die Christus lieben und nicht als Menschen, die in einer gesellschaftlich gesonderten Stellung sind. Oder haben wir nicht die Tendenz, die Wichtigkeit und Bedeutung, das Niveau unserer Gemeinde dadurch darzustellen, indem wir aufzählen, wie viele Ärzte, Akademiker, Unternehmer, Millionäre, Direktoren und Generaldirektoren unsere Gemeinde besuchen. Um zu sagen, guck mal, unsere Gemeinde muss ja gut sein, sonst würden diese Leute nicht kommen. Nichts gegen diese Geschwister, ich freue mich auch sehr, dass sie zum Leib Jesu gehören und in der Gemeinde Jesu ein- und ausgehend, ist kein Wort gegen Direktoren und Millionäre. Aber es ist eine Anfrage an uns. Wo leiten wir den Wert der Gemeinde Jesu ab? Wo geben wir die Bedeutung? Wie formulieren wir die Bedeutung der Gemeinde Jesu? Formulieren wir sie in dem, dass wir unser Niveau beschreiben von dem Ansehen der Persönlichkeiten, die bei uns ein- und ausgehen, von dem Ansehen, das sie in der Welt haben? Oder beschreiben wir die Gemeinde von daher, was Jesus für uns getan hat? Und von den Menschen, die ihm lieben und ihm nachfolgen und ihn ehren? Für das, was Gott verändert hat im Leben einzelner Menschen? Es geht darum, dass wir richtig mit diesen Dingen umgehen. Denn der Wert in der Gemeinde leitet man nicht von der gesellschaftlichen Stellung ab, die einzelne Leute darin haben, sondern von dem, was Jesus an uns getan hat. Wir müssen uns selber lernen, darin zu disziplinieren, den Wert und die Bedeutung der Gemeinde nicht von der gesellschaftlichen Stellung her auszudrücken. Dann, ich würde sogar sagen, ist im Prinzip eine Schande. Wir müssen lernen, Gemeinde Jesu richtig zu beschreiben und richtig zu vermitteln und nicht die Leute zu zeugeln, indem wir die bedeutenden Stellungen aufzählen. Es kann am einen und anderen eine Hilfe sein, ich weiß das. Aber wenn wir dürfen den Wert nicht daraus ableiten der Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht mehr oder weniger wert, ob jetzt jemand, der in einem Konzern in der Generaldirektion sitzt, ein- und ausgeht, ist nicht mehr wert, die Gemeinde deshalb. Es ist schön, wenn dieser Bruder ein- und ausgeht, aber das ist nicht der Wert der Gemeinde. Jakobus sagt, hört zu, meine lieben Brüder, hat nicht Gott erwählt, die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind. Das sagt, um was es jetzt geht. Im Glauben reich sind und Erben des Reiches, das er verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Das ist das Kriterium. Der Glaube zählt bei Gott. Das Vertrauen, das wir Gott entgegenbringen. Die Liebe, die wir zu Jesus und zum Vater haben, das macht Gemeinde aus. Das sagt etwas aus über das Niveau der Gemeinde, über das geistliche Niveau. Und Jesus sagt bezüglich den weltlichen Werten, was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Greuel bei Gott. Jakobus gibt übrigens einen praktischen Ratschlag, den ich euch weitergeben möchte. Kapitel 1 sagt er, ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Also der Bruder, der niedrig ist, in den Augen der Welt niedrig, der soll sich seiner Höhe rühmen. Er soll sich darüber freuen, dass er ein Kind Gottes ist, ein Königskind, und dass er einmal in der Herrlichkeit, in die Herrlichkeit eingehen wird. Dieser soll an der Krippe stehen und sich freuen über den Reichtum, den er durch Jesus bekommen hat. Wer reich ist, soll sich seiner Niedrigkeit rühmen, sagt Jakobus. Ganz interessant, wie er das macht. Er soll sich dessen bewusst sein, wie vergänglich sein Reichtum ist, dass er nichts mitnehmen kann. Er soll sich vor Augen halten, dass er in eine Herrlichkeit eingehen wird, die nichts mit seinem Ansehen in der Welt zu tun hat, sondern allein damit, dass er ein Kind Gottes geworden ist und dass er Jesus liebt und ihm nachfolgt. Er steht an der Krippe und erkennt, wie alles verblasst im Angesicht des Sohnes Gottes, der ihm das wahre Leben geschenkt hat. Und wenn jeder das Entsprechende tut, in der Stellung, in der er ist und in der er sich versteht, dann werden wir so leben, wie es Gott sich dachte. Dann muss der Reiche kein schlechtes Gewissen haben, dass er reich ist. Der Arme muss sich nicht schämen, dass er arm ist und muss nicht eifersüchtig auf den Reichen sehen. Jeder, ob arm oder reich, wird in der Gemeinde geachtet und geliebt. Denn Gott selbst macht das so. Und so kann sich auch der Reiche dorthin setzen, wo der Arme sitzt, und der Arme dorthin, wo der Reiche sitzt. Die Geburt Jesu führt uns an die echten Werte des Lebens, an das, was wirklich zählt. Gott macht uns dadurch deutlich, worauf es ankommt. Und mit einem Weihnachtslied von Peter Strauch möchte ich zum Schluss kommen. Dieses Lied finden wir übrigens auch in unserem Gesangsbuch. Ein neueres Weihnachtslied. Gott wurde arm für uns. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Damit wir durch seine Armut reich werden, wurde Gott arm für uns. Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld, all das suchen wir und sind doch einsam in der Welt. Wir sind nie zufrieden, nein. Wir wollen immer mehr und doch bleiben unsere Herzen leer. Gott ließ uns nicht laufen. Kommt und hört den Freudenton. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er verließ den Himmel, wurde Mensch, genau wie wir. Seine Armut öffnet uns die Tür. Von der Krippe bis zum Tod am Kreuz auf Golgatha trug Gott unsere Sünde. Unsere Rettung ist nun da. Er schenkt uns das Leben. Er gibt uns Geborgenheit. Seine Gnade trägt uns durch die Zeit. Gott wurde arm für uns. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Gott wurde arm für uns. Amen. Wir beten. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du arm für uns geworden bist. Du, der du alle Macht hast im Himmel und auf Erden. Du hast die Herrlichkeit beim Vater verlassen und bist in diese Welt hineingekommen, in Armut. Du bist verachtet über diese Welt gegangen und hast dich verspotten lassen und ans Kreuz schlagen lassen um unserer Sünde willen. Ich danke dir von ganzem Herzen und es ist unser Wunsch, dass viele Menschen doch erkennen, dass du der wahre König bist. Dass heute an Weihnachten, in dieser Weihnachtszeit, Menschen erwachen und nicht einmal sagen müssen, hätten wir doch das gewusst. Dass das, was wir sangen und feierten, so eminente Bedeutung hat für die Welt. Herr, lass uns auch Lichter sein, die wir dich kennen, in diese Welt hinein, die an dir vorbeilebt. Und lass uns auch aus deinem Leben lernen, dass du in Armut gekommen bist und was es ganz praktisch heißt für uns, die wir dich kennen im Umgang miteinander. Dass wir nicht die Werte der Gesellschaft in unserer Gemeinde zum Tragen kommen. Nicht das Ansehen der Person, wie es die Welt gern hat, sondern dass wir deinen Blick bekommen. Das, was dir wichtig ist. Der Glaube und die Liebe zu dir. Und dass wir so miteinander wachsen, egal in welcher gesellschaftlichen Stellung wir stehen. Herr, lass auch so unter uns Weihnacht sein. Amen.